Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich vor euch stehen darf und wir gemeinsam der Predigt zuhören können, die überschrieben ist mit folgender Thematik: Die Bereinigung der Vergangenheit. Können wir noch einmal von vorne beginnen? Ein Satz, der wahrscheinlich nicht nur einmal im Leben ausgesprochen wird. Oft finden wir ihn in beispielsweise zerbrochenen Liebesbeziehungen wieder, Ehen, Freundschaften, auch in den Familien. Wenn Menschen zu Jesus finden und sich für ihn entscheiden, dann haben sie auch oft den Drang daran, ja, ihr Leben neu zu gestalten und ganz von vorne zu beginnen. Doch dann kommt der Alltag ins Spiel. Alles, was man sich vorgenommen hat, zerfällt. Man erlebt, wie Fehler, die man macht, keinen Halt mehr haben, sich oft wiederholen und wiederholen und wiederholen. Also auch wir als Christen haben Fehltritte. Ja? Auch als Christen sind wir selten nicht schuldig in unserem Verhalten. Was sagt aber die Bibel? Die Bibel sagt uns, dass wir mit Gottes Hilfe unsere Vergangenheit bereinigen können. Und dazu haben wir auch sehr, sehr, sehr oft mehrere Anlaufmöglichkeiten offen. Aber was das genau bedeutet, die Vergangenheit zu bereinigen, vielleicht von vorne zu beginnen, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Beginnen werden wir als erstes mit dem Bibeltext aus Johannes Kapitel 8 und lesen daraus die Verse 34 bis 36. Hier steht: Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was sagt Jesus hier über die Folge von Sünde? Naja, dass die Sünde aus uns Sklaven macht. Und diese Sklaven, die können auch nicht im Hause Gottes bleiben. Sie müssen gehen. Sehen wir uns auch als Sklaven, gefangen in der Sünde und auch irgendwie unrein vor Gott? Also, wie wir bisher verstanden haben, sind Sklaven also Gefangene. Wie äußert sich überhaupt diese Gefangenschaft in unserer heutigen Zeit wieder? Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Sünde uns in einem Zustand bringt, der uns unter anderem ganz vieles erleben lässt oder auch nicht erleben lässt. Wie zum Beispiel keine Gebetserhöhung. Jedenfalls haben wir das Gefühl, dass unsere Gebete nicht erhört werden, wenn wir uns in unserer Sünde gefangen fühlen. Keine Heilsgewissheit. Man hat nicht das Gefühl, dass man geheilt ist, weil man ja in der Sünde steckt. Man hat keinen inneren Frieden, man ist innerlich hin und her gerissen, man kämpft viel mit sich selbst, man wird immer unsicherer. Und dann schließlich auch der Unfrieden mit anderen Menschen. Wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, dann kann ich diese Unzufriedenheit auch sehr schnell nach außen hin widerspiegeln. Aber wie wir heute auch schon gehört haben, gibt uns Jesus auch hier ein Versprechen. Er sagt nämlich ganz klar, dass er uns aus unserer Sünde freimachen möchte und uns freimachen kann. Lass uns nun einen gemeinsamen Blick in das Psalm Kapitel 51 werfen und dort in den Versen 1 bis 14 erleben, wie David seine zerbrochene Beziehung zu Gott versucht hat, wiederherzustellen. Welche Dinge waren nun nötig, um die durch Sünde zerbrochene Beziehung zu Gott wiederherzustellen? Schauen wir uns genau das im Detail an. Psalm 51, die Verse 1 bis 14. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Zu welcher Einsicht ist David in diesem Moment gekommen? Naja, er hat zuallererst eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Dass er gesündigt hat. Er erklärt sich selbst als Sünder. Wenn wir so ein bisschen die Situation vor Augen haben, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, vielleicht hatte David, bevor Nathan schon kam, das Gefühl gehabt, dass er was verbrochen hat. Aber dann in dem Moment, als Nathan kam und zu ihm gesprochen hatte, ihn zur Rede gestellt hatte und David dann alleine für sich dastand, ich glaube, dann sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann zu sagen, ja, es trifft zu, die Schuld, die mir zugewiesen wurde. Ich bin ein Sünder. Das ist vielleicht nicht nur der erste Schritt, sondern auch vielleicht auch einer der schwierigsten Schritte. Aber warum ist diese Einsicht für die Vergebung überhaupt so wichtig? Nur wer wirklich weiß, dass er was verbrochen hat, ist auch grundsätzlich in der Lage, einzusehen, dass er verbrochen hat. Nur dann, wenn ich einsehe, dass ich einen Fehler gemacht habe, bin ich auch in der Lage, Vergebung anzunehmen, oder? Oder wie das bekannte Sprichwort auch sagt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. In Vers 6 lesen wir, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Welcher Schritt folgt nun nach der Sündenerkenntnis? Nach der Erkenntnis kommt das Bekenntnis. Ja? Also das Zugeben mit der Realität leben, dass ich gerade was verbrochen habe und es nun auch akzeptieren muss, dass das die Situation ist. Ich stehe vor dem Spiegel, gebe es zu, spreche es aus und bekenne mich auch hinter dem, was ich sage. Ich versuche, dafür gerade zu stehen. Aber ich glaube, genau das fällt uns sehr, sehr oft schwer. Zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat und dann auch noch dafür einzustehen. Wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, wie Kinder durch das Haus laufen und auf einmal das eine Kind gegen die Vase läuft. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mich daran zurückerinnern würde, in der Lage gewesen wäre, zu sagen, dass ich es gewesen bin. Vielleicht hätte ich das als allererstes auf das andere Kind gezeigt. Er ist es gewesen, nicht ich. Ich glaube, dieses kindliche Verhalten findet sich aber schon auch in unserem Erwachsenenverhalten irgendwo wieder, oder? Ich würde nicht sagen, dass es mir heute leichter fällt, für einen Fehler gerade zu stehen, den ich begangen habe. Aber warum ist das Bekennen der Sünde nötig? Also nicht nur das Erkennen der Sünde, sondern auch das Bekennen. Nun, aus biblischer Sicht gibt es keine Vergebung, wer nicht sein Fehlverhalten bekennt. Ein Bekenntnis stellt nämlich Folgendes klar. Zuallererst, ich gebe Gott recht. Dann, durch unser Bekenntnis geben wir Jesus die Möglichkeit, uns aus der Sünde herauszuholen. Und nur das Bekenntnis meiner konkreten Schuld gibt mir auch eine gewisse Erleichterung meines Gewissens. Denn wenn ich dann den Schritt gegangen bin und bekannt habe, dass ich schuld an meinem Fehler gewesen bin, kann ich auch eine gewisse Erleichterung spüren, weil diese Last schon mal abgegeben worden ist. In Vers 9 lesen wir: Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Hyssop ist eine gewisse Pflanzenart, die so ein bisschen bläulich aussieht und vor allen Dingen im Judentum als ein Gewürz oder auch eine Heilpflanze gesehen wird. Also wenn hier die Rede von Hyssop ist, dann ist hier die Rede davon, dass ich reingewaschen werde. Ich möchte von meiner Sünde reingewaschen werden. Gott löscht also meine Schuld. Meine Weste wird wieder ganz weiß und rein wie Schnee. Lesen wir ab Vers 12 weiter. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Also wie weit geht diese Reinigung, um die David gebeten hat? Sie geht also nicht nur bis zu dem Zeitpunkt, in dem er sagt, ich möchte diese Sünde bitte von dir vergeben bekommen. Darüber hinaus möchte er auch noch zu einem besseren Menschen werden. Er möchte sich also langfristig verändern. Es geht also nicht nur darum, in der Situation zu sagen, Gott, bitte lösche jetzt die Sünde, wie mit einem Knopfdruck und dann ist wieder alles vorbei. Es geht sogar noch weiter. Wir wollen langfristig zu besseren Menschen werden und unsere Sünden Stück für Stück hinter uns lassen. Als ich das erste Mal so für mich gelesen habe und verstanden habe, dachte ich auch, bitte ich um Vergebung der Sünde, damit sie gerade gelöscht ist? Oder bitte ich auch darum, dass ich langfristig gesehen zu einem besseren Menschen werde? Dass ich langfristig gesehen lerne, mit dieser Sünde umzugehen und sie immer mehr ablasse? Geht es mir nur darum, dass ich jetzt gerade frei von Sünde bin und alles in Ordnung ist und ich weitermachen kann? Oder geht es darum, dass ich mich darüber hinaus beschäftige, wie kriege ich es hin, ab diesem Punkt mit Gott gemeinsam einen besseren Weg zu gehen? David ging es nicht nur um die Tilgung der Schuld, sondern auch um die Reinigung seines Lebens. Es ging also nicht nur darum, den Fehler, den er gemacht hat, einmal einzustehen und zu sagen, es ist vorbei. Es geht darum, dass das, was er in der Vergangenheit getan hat, bereinigt werden soll. Aufgeräumt und dann der neue Teppich ausgelegt wird, damit ab dem Zeitpunkt ein besseres Leben gestartet werden kann. Was meint David mit dem neuen Herz und dem beständigen Geist? Zum einen möchte er, dass sein Herz, also sein Ich, wieder sensibel wird für das Richtige und das Falsche. Und als zweites bittet er darum, dass er standfest gegenüber Verlockungen und Begierden wird. Ganz praktisch möchte er Herr über seine egoistischen Begierden werden. Ist es auch nicht das, was wir wollen? Herr über uns werden? Stück für Stück Herr über uns werden? Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Was ergibt sich also für David aus der Tatsache heraus, dass Gott ihm all seine Bitten erfüllen wird? Er möchte vor allen Dingen seine Erfahrungen mit seinen Mitmenschen teilen. Er möchte das, was Gott ihm gibt, nicht nur für sich selbst behalten, sondern weitergeben. Finde ich mega stark, weil ich doch, wenn es darum geht, meine Sünden zu vergeben, nur an mich denke. Nur gerade daran, dass es meine Sünde ist, die ich gerne vergeben haben möchte. Aber darüber hinaus zu sagen, wow, das, was ich durch meine Vergebung der Sünde erlebe, mit meinen Mitmenschen zu teilen und sie zu ermutigen, den Weg genauso zu gehen, das ist ein Schritt, den ich neu für mich lerne. Den wir vielleicht alle für uns nochmal bewusst erwecken müssen. In unserer heutigen Zeit ist ein Mensch, der einer Missetat schuldig geworden ist, nichts mehr wert. Vor allen Dingen in der Öffentlichkeit nicht. Wir kennen viele Beispiele von Politikern oder ähnlichen Berühmtheiten, die sich eine Missetat erlaubt haben und schon kategorisch außen vor gelassen werden. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir auf Menschen, die wir ein gewisses Vertrauen gesetzt haben, dieses Vertrauen nicht mehr geben, weil wir gemerkt haben, so kann es langfristig nicht weitergehen. Aber Gottes Beziehung zu uns dahingehend ist anders. David möchte seine Erfahrung mit der Sünde und vor allen Dingen mit der Sündenvergebung, die er von Gott erhalten hat, mit anderen Menschen teilen. und wenn möglich andere Sünder zu Gott bekehren. Das ist Davids Versprechen. Also zu sagen, dass ich dir eine zweite Chance gebe, so wie Gott mir eine zweite Chance gibt, diesen Wert, diese Werte zu vermitteln, dass Gott uns zweite Chancen gibt. Wenn wir in der Lage sind, das für uns anzunehmen und weiterzugeben, sind wir, glaube ich, alle einen riesengroßen Schritt nach vorn gekommen. Aber gut, nicht jeder ist so einsichtig wie David hier an der Stelle. Was ist, wenn wir unsere Sünden leugnen? Was ist, wenn wir gar nicht erkennen wollen, dass wir Sünder sind? In 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 9 lesen wir zum Beispiel: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Text sagt also, wie wir das auch am Anfang gesagt haben, ohne Einsicht können wir gar nicht damit rechnen, dass überhaupt unsere Sünden vergeben werden. Das heißt also, wenn wir mit der Erwartung hingehen, unsere Sünden zu vergeben, aber sie selbst nicht erkennen und bekennen, dann geht die Gleichung nicht auf. Dann können wir nicht erwarten, dass unsere Sünden vergeben werden. Denn Gott verspricht uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, erhalten wir auch die Vergebung und auch die Reinigung unseres Gewissens. In Epheser 4, Vers 32 lesen wir: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Jetzt sind wir also dran. Das heißt also, auch wir sollen untereinander, aneinander vergeben, wie Gott auch uns vergeben kann. Was heißt das konkret? Ich meine, das ist ein ziemlich hoher Anspruch, klar. Aber ist es auch unmöglich? Immer wieder und mit ganz viel Geduld, ohne dabei nachtragend zu sein. Vergeben, ich meine, geht natürlich auch nur, wenn der Gegenüber auch Einsicht zeigt, klar. Aber wie wirkt sich dann das Vergeben auf unser eigenes Leben aus? Wenn wir gerade auf der Ebene bleiben, Vergebung unter uns Menschen. Ich denke nämlich, wer nicht verzeihen kann, hat ein verbittertes Herz und trägt in einer gewissen Weise ganz viel Leid in sich selbst mit. Es schadet also mir selber viel mehr, wenn ich nicht vergeben kann, als meinem Gegenüber. Aber ich meine, was soll ich denn in Situationen tun, wo mein Ärger berechtigt ist und wo ich in der Situation einfach nicht anders kann, als sauer und enttäuscht zu sein und an nichts anderes und nicht an Vergebung denken kann. Was mache ich in solchen Situationen? In Matthäus 5, die Verse 23 bis 24, steht hier was ganz Interessantes zu. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme erst und opfer deine Gabe. Es ist also mehr oder weniger unsere Pflicht, alles Mögliche dafür zu tun, zu vergeben. Vergebung heißt nicht, dass ich bettelnd auf den Knien bin und darum bitte, dass Vergebung angenommen wird. Das soll auf einer Augenhöhe passieren. Aber nichtsdestotrotz ist es als Christen für uns wichtig, da den ersten Schritt zu gehen. Warum ist das wichtig? Weil wir wissen, dass Gott es tut. Gott geht den ersten Schritt. Gott lädt uns ein. Gott macht die Tür auf. Ich glaube, wenn wir genau das gleiche Auftreten haben und Türen öffnen für Vergebung, werden wir uns wundern, wie viel Segen wir dadurch bekommen. Und vor allen Dingen auch unser Gegenüber. Wenn ich mir vorstelle, in einer Situation zu sein, in der ich was verbockt habe, aber mein Gegenüber mir den Freiraum gibt, zu erkennen und mich auszusprechen und darüber hinaus dann auch Vergebung annehmen zu können, fühle ich mich, denke ich, viel besser, oder? Genau das wünscht sich Gott von uns, dass wir diesen Schritt gehen, die Tür öffnen, um Vergebung geben zu können. Wir haben bisher zwei Dinge besprochen, die notwendig sind, um die Vergangenheit zu bereinigen. Zum einen die Vergebung von Gott und die Vergebung anderer Menschen gegenüber. Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt, was nach der Vergebung kommt: die Wiedergutmachung. In 4. Mose 5, die Verse 6 bis 8 lesen wir: Sage den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen. Und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den fünften Teil dazu tun und dem geben, an dem sie sich verschuldet haben. Ist aber niemand da, dem man es erstatten kann, so soll man es dem Herrn geben, für den Priester zusammen mit dem Widder der Versöhnung, mit dem der Priester für ihn die Sühnung vollzieht. Also was sollen wir tun, wenn wir einem anderen Schaden zugefügt haben? Wir sollen den also nicht nur um die gleiche Menge zurückerstatten. Hier heißt es sogar, wir sollen 20% mehr drauf tun. Wir sollen also noch viel mehr zurückgeben, als wir ohnehin schon kaputt gemacht haben. Interessant, oder? Finde ich mega interessant. Aber was ist eigentlich, wenn es dann keinen mehr gibt, beziehungsweise niemand da ist, den man diese Entschädigung geben kann? Was haben wir dann gelesen? Grundsätzlich zeigt der Text, dass eine Entschädigung notwendig ist. Aber wenn es keinen Menschen mehr gibt, der diese Entschädigung von uns akzeptieren kann, zu wem sollen wir hingehen? Gott. Das Gebot der Wiedergutmachung geht also vom Menschen zu Gott. Das bedeutet mit anderen Worten, jede Sünde einem Menschen gegenüber begehen wir auch Gott. Also wenn ich einem Menschen sage, dass er doof ist, dann sage ich im Prinzip auch, dass Gott doof ist. Ja? Immer wenn ich einen Menschen belüge oder betrüge, dann belüge und betrüge ich auch gleichzeitig Gott. Es gibt aber auch Dinge in der Vergangenheit, die nicht mehr zu bereinigen sind. Und da können wir wirklich nur noch Gottes Vergebung in Anspruch nehmen und dann wirklich mit dem festen Vorsatz leben, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Und das wirklich bewusst mit Gott. Es wäre gut, sich einmal Zeit zu nehmen, um unser Gebet, sich der Dinge klar zu werden, durch die wir in der Vergangenheit Schuld aufgeladen haben. Dann können wir diese Dinge vor Gott bringen und wohlmöglich wieder gut machen. Und dann dürfen wir auch ganz sicher sein, dass wir aufatmen können, weil dann unser Gewissen gereinigt ist. Also auf die Frage ganz zu Anfang, ob wir nochmal ganz von vorne beginnen können. Vielleicht würde der Menschenverstand eher Nein sagen. Aber ich denke, wir sollten alles daran setzen, genau dies möglich zu machen. Denn Gott hält seine Arme immer für uns offen. Egal wie oft wir rückfällig sind und egal wie schwer es uns fällt. Bei Gott können wir immer neu anfangen. Lasst uns versuchen, diese Liebe auch unseren Mitmenschen weiterzugeben. Auch dort das Gefühl zu geben, auch hier, bei mir kannst du neu anfangen. Neu anfangen mit einem neuen Vorsatz, was nicht heißt, dass vergessen ist, was passiert ist. Aber dennoch neu anzufangen, dennoch zu sagen, lass uns hier einen Schlussstrich ziehen und ab dem Punkt neu anfangen. Lass uns diese Liebe zueinander haben und weitergeben. Möge Gott uns führen und unterstützen bei dieser Herausforderung. Amen.